Daddy, you're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
So, weiter geht's mit unserer Sonderfolge Lebensverändernde Songs, Lebenskommentierende Songs, Teil 2 und unserem Gast Frank König. Klaus, nächster Song.
Ja, jetzt muss ich natürlich auch was sagen, was mich mit John Paul und mit dir, Frank, verbindet. Ich habe meinen Vater recht früh verloren. Als ich 15 war, bekam er Magenkrebs und hat dann 4,5 Jahre dagegen gekämpft. Und dann, als ich gerade Abitur machte, starb er dann. Und das war halt meine Pubertät. Und die war geprägt von so einem Doppelleben. Einerseits war ich immer der große Kasper und andererseits tief.
Auch da haben wir was gemeinsam, Klaus.
Ja, ich höre es, finde ich sehr schön. Und ich war...
Auch mit dem Kasper, meine ich.
Ja, ja, ich weiß. Und ich war immer tief melancholisch. Und dann gab es sozusagen eine wirklich lebensverändernde Band, für die ich mich heute vielleicht mehr schämen muss als früher Leute für ABBA. Da komme ich gleich drauf. Also jetzt kommt plötzlich mein großer Bruder ins Spiel. Der war sehr kunstaffin und hat mich da auch befruchtet, sage ich mal. Ich habe sein Talent übernommen, übertroffen und bin jetzt Kunstlehrer. Und er hat sein künstlerisches Talent nie richtig ausgelebt, was ich ihm heute noch jeden Tag vorwirf. Und er brachte dann von seinen Kunstfreunden seltsamste Kassetten mit nach Hause, mit Bands, wie Marc vorhin sagte, vor denen ich Angst bekam. Zum Beispiel Susie and the Banshees mit ihrem wunderbaren Album Juju. Und da war ein Bild von ihr drin und von ihren Jungs. Und ich habe gedacht, was sind das für böse Gestalten? Das Wort Satanisten kannte ich noch nicht, aber es sah so aus. Und inzwischen bin ich natürlich Riesenfan. Und dann brachte er so unhörbares Zeug, also ich spreche jetzt von Marc, The Fall und alles mögliche, Orange Juice mit nach Hause, Wall of Voodoo, alles mögliche. Aber dann kam nach den, oder was davor, nee, er brachte auch mal Tote Hosen und die Ärzte, da kannte sie noch kein Schwein. Da gab es noch auf dem WDR, glaube ich, so eine Sendung von zwei Bands, zwei Welten von Bab. Die riesen erfolgreiche Band und den Toten Hosen. Heute wäre es gerade umgekehrt. Das finde ich sehr lustig. Jedenfalls brachte er Opel Gang mit heim und das Debütalbum der Ärzte, Debil, und Uns geht's prima. Und er sagt plötzlich, hey, Punk ist gut. Und da wurde ich dann angefixt schon mal. Aber erst richtig, als er dann eine Kassette mit heimbrachte von The Smiths.
Und, woo, yeah!
Und es hat mich dermaßen... Also ich habe die Kassette gehört und dann dachte ich schon, das passt irgendwie überhaupt nicht in die 80er. Und es hat mich schon von der Gitarre her fasziniert. Und dann fängt noch dieser Typ an zu singen, der mein Leben bis heute mehr oder weniger bestimmt. Ich träume auch oft von dem. Das ist doch der, dessen Namen man...
Das ist nicht einfach.
Ja, ja, das ist extrem schlimm. Also ich merke sowieso, alle Vorbilder, die mich mir... Die sucht man sich...
Morrissey ist schon...
Jetzt hat er es doch gesagt. Also die Leute...
Darf man den Namen dessen Namen man nicht aussprechen durfte?
Das ist jetzt so weit schon. Ja, aber ich war ja in Straßburg im letzten März, gebe ich zu. Aber mein Bruder hat das T-Shirt gekauft und nicht ich, weil ich laufe ja nur in Smiths-T-Shirts rum und nicht in Morrissey-T-Shirts. Wohl weiß ich. Trotzdem habe ich seine Frisur und immer, wenn ich in die Lotterie gehe nach Straßburg, spricht mich jemand an, hey, you look like Morrissey. Und ich immer, I know. weil wenn ich dann die Brille habe und meine tolle, dann kann man das natürlich nicht verleugnen. Und das war auch irgendwann mal Absicht. Jedenfalls war das interessant, dass ausgerechnet mein großer Bruder mich dann in Richtung Punk und Post-Punk bewegt, weil mein mittlerer Bruder, da hat schon mal auch Billy Bragg oder The Sound oder Stiff Little Fingers heimgebracht, aber das Album Headful of Hollow, das war für mich, ich habe es erst gar nicht richtig gemerkt, aber dann kam das zweite Lied, What Difference Does It Make, und dann natürlich Heaven Knows I'm Miserable Now. Und ich als ständig unglücklich verliebter Mensch hatte jetzt endlich den Soundtrack für mein Leben. Heimkommen von der Schule, sich aufs Bett schmeißen und dann... meine Mutter hat dann immer hochgebrüllt. Also ihr Ruf war immer, mach den Scheißdreck leiser. Wobei... Das hatte meistens mit Lautstärke zu tun, weil mein Bruder, der kannte keine Gnade und da kam halt Rainbow und alles. Deshalb bin ich auch so breit aufgestellt, wie man heute sagt. Also ich weiß auch, wer bei Rainbow welches Lied und welcher Sänger wann und überhaupt.
Das ist nicht so einfach, ja.
Nee, aber ich weiß das alles, weil ich ja immer alle Platten durchgelesen habe, die er so hatte. Und dann kamen aber The Smiths und ich war der Gitarre verfallen, der Stimme ja. verfallen und dem Artwork, also den Covers, als ich als großer Nostalgiker. Und natürlich war ich auch dem Asexuellen verfallen, denn ich wollte ja nicht erwachsen werden und alles, was mit Erwachsenwerden zu tun hatte, habe ich abgelehnt, nämlich Rauchen, Trinken, Sex. Mein Leben war Sport, also Tischtennis, ich war da sehr erfolgreich als Jugendlicher, Sport, Fußball und unglücklich verliebt sein und dann Doppelleben führen und auf dem Bett liegen, meine Körpermitte ignorierend und Smiths hörend. Hören wir doch mal rein.
Ja. Ach ja, da kommen aber bei mir auch Erinnerungen, ne? Also jetzt ja, nicht, was die Körpermitte angeht.
Natürlich nicht
bei der Nein. Musik. Aber nee, weil das war ja natürlich genau die Zeit, wo ich auch Musik gemacht habe. Und wer da Gitarrenpop gemacht hat, der kam ja an Smith gar nicht vorbei. Man musste das nee. Auch immer reinschreiben, dass die großen Vorbilder waren. Insofern finde ich das gar nicht so un-80er, weil das war halt die andere Seite der 80er, wir mit unserem
Geschrammel. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt.
Ja. Fantastische Gitarrenarbeit, was Johnny Marr macht, ist halt ganz groß.
Ja, der bringt einem schon zum Heulen bei Back to the Old House, was ich inzwischen selber übe wie blöd auf der Gitarre. Und zwei Jahre später oder so kam dann The Queen Is Dead raus und dann war ich ja noch unglücklicher verliebt und dann das Lied There's a Light That Never Goes Out, das war natürlich
der Killer.
Der absolute Wahnsinn, das dann auch noch zu lesen, If a Double Decker Bus und so. Und dann habe ich aber mit 16 meine erste Freundin bekommen, sage ich mal. Und ein Grund, warum ich mich in sie verliebt habe, war, dass ich mitbekam, dass sie Smiths-Fan ist. Als er dann Schluss gemacht hat, war natürlich das Lied Pretty Girls Make Graves, I Lost My Faith in Womanhood, war dann natürlich dann eher auf dem Plattenteller. Aber ich habe mich auch eigentlich wie Morrissey verhalten in dieser Freundschaft und es kam nicht mehr raus als Händchen halten, weil ich auf gar keine andere Idee kam. Ich glaube, das lag an meinem Smiths-Konsum. Also andere wären wahrscheinlich eher sofort an die Brüste gesprungen und ich habe gar nicht bemerkt, dass sie welche hat. Erst als dann Sommer war und Badeanzug.
Ich habe das unter diesem Aspekt nie betrachtet, aber es wird natürlich ein Schuh draus, wenn man...
Wenn man das lebt, dann... Aber es war ein Fehler. Aber ich bin natürlich immer noch riesengroßer Smiths und Johnny Marr Fan. Ich bin extra mit Flixbus nach München, um zum Johnny Marr Konzert vor 5 Jahren...
Ich habe eigentlich jetzt ein Lied, das auch, da gibt es einen Zusammenhang mit dem, was Klaus gerade erzählt hat. Die 80er waren ja, was den Hardrock anging, sehr sexuell aufgeladen, vor allem den amerikanischen Hardrock, Los Angeles, den Hair Metal und so Bands wie Motley Crue und so. Und jetzt kommt ja so eine neue Rockmusik Anfang der 90er, die sich ja eher feministisch geriert und woke, würde man heute fast sagen. Und dazu gehört die Band, die ich da entdeckt habe. Natürlich mit deutlicher Verzögerung. Ich habe nichts davon mitbekommen, dass die schon in Deutschland auf Tour waren, dass die in Stuttgart gespielt haben beispielsweise. Ich war in der tiefsten süddeutschen Provinz und habe davon erst mit deutlicher Verzögerung mitbekommen, dass es diese Band gibt. Und diese Begegnung mit dieser Band und dem ersten Lied habe ich in meinem Roman Alive festgehalten. Und ich lese jetzt immer ein Stück und dann, Frank, würdest du über die entsprechende Stelle einspielen. Ja. Ich sag dir dann immer, wann es losgeht. Also, so. Das Lied, das alles veränderte, fiel mir zunächst gar nicht sonderlich auf. Ein synkopisch grooviges, irgendwie hüpfendes und doch schweres Gitarrenriff.
Ja.
das nach einer Pause etwas abgedämpft gespielt wurde, um Platz für die Stimme zu machen. Eine Stimme, wie ich sie noch nie gehört hatte. Was um alles in der Welt war das? Alle meine Sinne richteten sich auf dieses Lied, während sich die Stimme des Sängers in mich hineinbohrte und gleichzeitig um mich legte wie ein warmer Mantel. Ich war elektrisiert und folgte diesen beiden hohen Tönen, zwei langgezogene Silben, gefolgt von einer Kaskade tieferer und schneller gesungener Worte, von denen ich kein einziges verstand, um sie doch gleichzeitig komplett zu begreifen. Die Stimme war aggressiv und wütend und gleichzeitig melancholisch und verletzlich. Ein wilder Instrumentalteil, eine eruptive Variation des Grundriffs beendete die Spannung der Strophe, ehe sich alles in einem einzigen euphorischen Refrain entlud. Was nun geschah, war beinahe unheimlich. Ich fühlte mich wie Platons Höhlenbewohner, der plötzlich die Wahrheit sah, oder als wäre ich zu lange unter Wasser gewesen und käme nun endlich an die Oberfläche, um meine zum Bersten gequälten Lungen mit lebensrettendem Sauerstoff zu füllen. Ich hatte den Eindruck, meine Seele würde als Musik nach außen treten und was sie darbot, war dieses Lied. Das war ich selbst als Rocksong. Alles bisherige war nur Geplänkel gewesen, ein Imitat, eine Simulation von dem, was hier folgte. Perfekter konnte Musik nicht klingen. Die Antwort, das war die Antwort auf die letzten Fragen der Menschheit, die Weltformel. Großartig. So, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
Kann man nochmal auch auf die Meilensteine verweisen an der Stelle. Du warst ja zu Gast bei uns und da haben wir ja genau über Ten, über das Album gesprochen und eben auch über Even Flow und den Song.
Ja, war wichtig. Ich habe dann mich da auch optisch versucht, Eddie Vedder anzunähern in den 90ern und Doc Martens und dann immer langärmeliges Shirt und dann ein kurzärmeliges T-Shirt drüber und solche
Sachen. Ah, stimmt, das gab's
auch. Aber was mich wirklich sehr, sehr fasziniert hat, auch an deinem Roman, ist, als ich ihn gelesen habe, dass ich das Gefühl habe, ich kenne die Typen alle.
Naja.
Ja. Das ist diese Musikszene-Typen, die. Das sind also so Archetypen, ne? Wie im Kasper-Theater, die gibt es einfach überall. Die sind ja, gleich, ob du jetzt in Freiburg, Stuttgart oder in Mittelhessen bist, wie ich, das ist egal.
Ich habe da andere kennengelernt, aber ja, da kam ich nachher
dazu. Klaus kommt aus einem ganz anderen Milieu, da gab es dann nochmal andere, aber so in der sagen wir, Provinz-Rock-Szene, da gleichen sie sich doch wahrscheinlich deutlich. Und auch, haben wir gestern auch nochmal davon gehabt mit ein paar alten Kollegen, auch die Soundleute, die Mischer in diesen Clubs. Auch immer so, ja, da gab es auch sehr viel Ähnlichkeit. Ja. Immer eher schlecht gelaunt und immer so das Gefühl, sie könnten es eigentlich besser und sie finden es ganz
schlimm. Ja, das Schlimmste an der Geschichte ist, wenn das war bei uns so, das heißt, es war eigentlich gut so, aber es war auch schwer. Unser Gitarrist war eigentlich mindestens genauso gut als Soundmann. Und er hätte eigentlich beides machen müssen, ne? Und das war immer furchtbar, wenn da irgendjemand saß, der, sagen wir mal, seine Ohren schon vor 20 Jahren vorher abgegeben hatte. Ja, das sind so die Geschichten.
Okay, Frank, dein nächster Song.
Oh ja, ich spiele es einfach mal ein und ihr werdet schon merken, es geht um, im Intro geht es um Herzschlag. Ihr wisst, was es ist, oder?
Pete Townshend?
Ja.
Ja, ah ja.
Ich habe es nicht erkannt.
Give Blood vom Meilenstein-Album White City, a Novel. Das war nämlich so, dass da er gar nicht, also Pete Townshend selber spielt da sozusagen gar nicht mit. Wenn überhaupt, dann spielt er diese repetitive, ist das jetzt richtig, sich wiederholende Keyboard-Phrase, das ist ja auch so typisch für ihn. Dann spielt David Gilmour von Pink Floyd mit. Dann spielt Simon Phillips Schlagzeug und Pino Palladino, genau, der spielt Bass. Und er hat gesagt, ich habe so eine Idee, spielt mal das und das. Und es ist einfach eine Session gewesen und die haben losgespielt und Pete Townshend hat einfach Give Blood immer mal wieder dazwischen gerufen und angefangen zu texten. Ein irrsinniger Song, wie ich finde. Und das ist dann dabei rausgekommen. Zum Inhalt sage ich später noch was. But you may find the blood is not enough. Give blood. And there are some who say it's Give blood, but you may find that blood is enough. Give blood, and there's someone who still says it's not enough. Also, es gibt jemanden, du sollst Blut spenden, aber jemand sagt, du denkst, es ist genug, aber jemand sagt, das reicht nicht. Und das finde ich ein grandioses Bild. Also nichts gegen Blutspender, das ist eine wichtige Sache, geht alle zum Blutspenden. wichtige Geschichte, aber muss man natürlich symbolisch sehen. Und dieses Lied hat eine interessante Geschichte bei mir, weil vor 10 Jahren hatte ich einen Burnout. Und das Interessante war, ich habe eigentlich gemerkt, dass es soweit ist. Als Radiomensch denkt man ja im Format, ne? Also man denkt immer, dass man das so machen muss, dass es im Radio erfolgreich ist, um es mal kurz abzubilden. Und als kreativer Mensch denkt man aber manchmal etwas über diese Grenzen hinaus. Oder sollte man. Und man soll sich nicht einschränken lassen. Jedenfalls war das so, dass ich eines Nachts einen Traum hatte. Es war ein ziemlich psychedelischer Traum. Und da ging alles durcheinander. Der war bunt, der war grell. Und plötzlich klingelt es in dem Traum an der Tür. Ich gehe an die Tür im Traum. Und dann steht so Typ, 2 Aktenkoffer, Anzug. Und ich sage zu dem, ja, guten Tag, was möchten Sie? Da sagt der Typ, haben Sie das gerade geträumt? Und ich sage, ja, aber das geht Sie doch gar nichts an. Und dann sagt er, doch. Ich bin von der Kommission zur Genehmigung formatgerechter Träume. Und wenn Sie demnächst so einen Unsinn träumen, dann müssen Sie das erst der Kommission vorlegen, bevor ich das jetzt hier genehmigen kann. Und dann habe ich die Tür zugemacht, ihn nicht reingelassen, bin aufgewacht und wusste, was mit mir los ist. Und ja, das ist ganz schön, was die Seele einem dann manchmal so zufunkt. Muss ich eigentlich auch nochmal einen Song drüber machen. Und natürlich habe ich dann in der Zeit auch eine Therapie gemacht. Und mein Therapeut sagt nur, hören Sie sich doch einfach mal Give Blood von Pete Townsend an. Da habe ich gesagt, ja, habe ich schon 1000 Mal gehört. Was kenne ich in- und auswendig die Platte? Ja, hören Sie nochmal genau zu. Ne? Und das finde ich halt grandios bei dieser Nummer. Wenn du kannst Blut spenden, aber du kannst nicht mehr spenden, als was in dir drin ist. Du musst dafür sorgen, dass du eben dich wieder auflädst und Energie tankst. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und das ist wieder mal so ein Beispiel für die grandiose Heilkraft von Musik, wenn man sie, sagen wir mal, in sich eindringen lässt, die Musik. Ne? Also ein grandioser Song. Mal abgesehen davon, dass dieses Arrangement von dem Song mit dem Herzschlag am Anfang und dieses Gewusel, was da drin stattfindet, wirklich auch diese Hektik darstellt. Verdammt, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch dafür bereit sein und dafür und dafür und dafür und dabei zu vergessen, dass man nicht mehr geben kann, als man hat. Und das finde ich grandios. Ein Song meines Lebens.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Toller Traum.
Kafkaesk.
Das ist Kafkaesk und ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich schreibe ich irgendwann mal ein Buch, das nur von diesen Träumen handelt. Da bin ich wirklich...
Also ich habe jetzt, als ich dir gerade zugehört habe, ich kenne das Lied ja auch schon lang und finde es auch immer toll, habe mich aber nie mit dem Inhalt beschäftigt. Ich habe gerade mit einem Pfarrer hier aus der Gegend, haben wir eine Reihe geplant, die heißt Gott und Vinyl und es soll um die spirituelle Dimension von Popmusik einfach gehen und wir suchen uns jedes Mal jetzt ein Thema aus und fangen das jetzt diese Woche an und wollen es aber als Reihe starten und ich habe gerade beschlossen, dass irgendwann dieses Lied Give Blood auf jeden Fall mal eine Rolle spielen
muss. Ja, danke.
Ja, ich habe es auch schon oft gehört, finde es cool, aber unter dem Aspekt habe ich es jetzt auch noch nie
super
gehört.
Ja, danke dafür.
Bitteschön.
Klaus.
Ich möchte noch anmerken, dass Wolfgang Niedekens Lied Fool am Strand vom Ustschnigge-Album eigentlich das Kölsche In My Life ist.
Oh ja, da ist was dran, ja.
Ich finde ihn auch...
Er wird uns auch gleich nochmal begegnen, der Wolfgang Niedeken. In einer ähnlichen... In einer ähnlich krassen Geschichte wie der eben.
Ich
aber mehr verrate ich noch nicht.
Okay, also ich bin dran und jetzt kommt was wirklich bis heute Lebensveränderndes. Und wieder ist überraschenderweise mein ältester Bruder schuld. Der hat nach dem Abitur die Schnapsidee gehabt, sage ich jetzt mal, nicht Kunstlehrer oder sonst was zu machen, denn das war irgendwie überhaupt nie im Kopf. Wir Jüngeren haben es ja oft besser in diesem Fernab irgendwelche Erwartungen zu denken, weil wir irgendwie im Windschatten mitgehen. Und dann wurde es halt ich. Und er hat dann eine Druckerlehre gemacht und später Drucktechnik studiert. Und bei ihm in der Berufsschulklasse war ein anderer Ex-Abiturient und der spielte in einer unglaublichen Band. Die war in La berühmt-berüchtigt und ich hatte natürlich mit 15 noch nie was von denen gehört, weil ich Lokalbands eigentlich überhaupt nie wahrnahm, außer wenn mein Bruder drin sang, der mittlere, der war nämlich Sänger und ich habe, wenn wir Luftgitarre oder irgendein Luftmikrofon gespielt haben, habe ich immer Luftschlagzeug gespielt. Irgendwie war das mein Instrument, vielleicht weil ich mal The Du-Du-Du, The Da-Da-Da von The Police gehört habe. Ich habe nämlich von denen einen Button gehabt. Ich wusste aber nicht, ob ich damals, ich weiß nicht, ob ich weiß, dass, ob ich damals wusste, dass es eine Band war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, Stuart Copeland war immer mein Vorbild bis heute und abgesehen von Ringo. Und dann bringt mein Bruder von seinem Mitschüler eine Kassette mit heim von einer Band namens Im Affekt. Und dann macht er die Kassette rein zu Hause und ich höre dieses eine Lied, das ich auch jetzt rausgesucht habe. Und ich habe gedacht, ich fass es nicht. Wie kann mein Bruder jemand kennen, der so unfassbar coole Musik macht? Also cool nicht im Sinne von Funk oder irgendwas, sondern ich habe diese extreme Tiefe in der Musik gespürt und diese unglaubliche Gitarre. Und diesen Drive und ich wusste, das ist irgendwas ganz, ganz Besonderes. Und der Witz war dann, ich habe dann durch die Verbindungen von meinem Bruder, der war sehr kunstaffin halt, habe ich bei einer Kunstaktion in Kenzingen eine Band gesehen, die hieß The Zymotic Zulus. Das waren die zwei letzten Worte vom Englischwörterbuch, das heißt die gärungserregenden Zulus. Und die haben völlig abgefahrene Musik gemacht, wie DAF, also Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Mhm. Der Bass kam vom Computer. Und die hatten eigentlich keinen Schlagzeuger. Also der auf dem Atari-Computer per Zufallsgenerator die Basslinien erfand, der hat sich dann halt immer ans Schlagzeug gehockt und da rumgestümpert. Und dann wurde ich deren Schlagzeuger. Und das war total verrückt. Es gab eigentlich immer nur Proben, wenn ein Auftritt anstand. Das waren, glaube ich, eh nur drei. Und ein Auftritt war im Vorprogramm von Im Affekt. Und die waren alle komplett begeistert von uns. Der Sänger bellte rum irgendwelche Sagen aus der Edda. Man hätte es auch sagen können, das war vielleicht etwas rechts angehaucht, denn ein Lied hieß Krieg. Und dann schreit er mal, massakriert sie alle und so. Und ich fand es total witzig, weil ich kam ja gar nicht auf die Idee, dass es ernsthaft Nazis geben könnte. Das war für mich alles unmöglich. Und deshalb habe ich nicht gedacht, das könnte jetzt jemand missverstehen oder so. Auf jeden Fall war das wirklich brachial. Und vor allem der Bassist von Im Affekt fand uns wahnsinnig gut. Und dann, wie es der Zufall so wollte, ging der Schlagzeuger von Im Affekt studieren. Und dann wurde der Platz am Schlagzeug vakant. Und ich war natürlich ein Riesenfan, aber ich war erst 15 und die waren 20 oder 21. Und dann sagt mein Bruder irgendwann... Das war bei uns
auch so ein alter Unterschied, kann ich mich auch erinnern, ja.
Ja, das macht eigentlich gar nichts, außer dass ich halt dort extrem versaut wurde. Und dann hieß es irgendwann, ich müsste, heute sagt man Audition, in den Proberaum, weil sie einen Schlagzeuger suchen. Die hatten mich da gesehen in dem Vorprogramm mit dieser Wahnsinnsband. Und dann hieß es aber die Woche drauf, ja, sie haben jetzt einen anderen. Und dann hieß es die Woche drauf wieder, ja, der hat es nicht gebracht. Dann durfte ich in die Probe und ich habe dann alle Lieder, die ich kannte, gespielt in dieser Probe. Und dann war ich mit 15 in einer meiner Lieblingsbands der Schlagzeuger.
Wow.
Und das war unglaublich. Und ein Jahr später waren wir im Studio und haben unsere einzige LP damals auf Marimba Records, wer kennt es nicht, erschienen, sogar mit Europa-Vertrieb. Dann hat die Band alles falsch gemacht. Ich habe ein Buch drüber geschrieben mit, was weiß ich, 5000 Seiten, das heißt 10 Jahre im Keller. Und irgendwann bringe ich es vielleicht mal raus, wenn ich alles zu persönlich rausgestrichen habe. Und dann hat sich mir ein Kosmos eröffnet. Das war unglaublich. Also ich habe Bands kennengelernt, Joy Division, wir klangen ja auch eigentlich wie Joy Division, aber mit arabischem Einschlag. Und The Chameleons vor allem, das war die Musik für mich und meine erste Freundin. Ich fand auf dem Bett liegen und Chameleons hören eigentlich das Schönste, was man mit einer Freundin machen kann. Ich bin immer noch riesengroßer Fan von The Chameleons, die unterschätzteste und übersehenste Band aller Zeiten. Und dann halt tolle Punkmusik, Peter and the Test Tube Babies, Black Flag und Husker Du vor allem. Und trotzdem war diese Band für mich oder ist bis heute eigentlich das, was mein Leben extrem bereichert, verändert und teilweise auch negativ verändert hat, weil das waren halt wirklich Verrückte. Und diese Musikertypen, wie sie Marc beschrieben hat, die gab es da halt nicht, weil wir waren, ich sage jetzt wir, also die kamen auch eigentlich aus dem Punk und in La gab es eine große Musikszene und die fanden alle scheiße. Also wenn man jetzt irgendwie der Gitarrengott war, dann war man natürlich gleich ein Arschloch. Und das, also alles Könnertum, obwohl unser Gitarrist, ich habe dann einmal zurückgedacht im Proberaum, der brauchte, glaube ich, für kein Lied 2 Takes, also es war unfassbar. Und wir haben so geübt, dass der Bassist und ich haben in einem Tag, wie Please Please Me, das ganze Album eingespielt. Und das war, oder ist bis heute für mich eine Wahnsinnszeit. Also ich habe ein Doppelleben geführt. Mein Vater schwer krank, erste Freundin. Ich wäre Schlagzeuger in meiner Lieblingsband. In der Schule wurde ich immer schlimmer. Also es war unglaublich. Und ich finde die Musik extrem originell, auch wenn sie sehr nah an diesem, was man sich unter Darkwave vorstellt, angelehnt ist. Aber trotzdem, diese Kassette, mit der ich immer noch, also mit der ich geübt habe, die finde ich immer noch ein absolutes Meisterwerk vom Gitarrensound, von den Liedern. Unglaublich. Und was ich bei Bands immer schlimm finde, wenn alle Mitglieder noch leben, dass man es nicht schafft, einfach nochmal zusammenzuspielen. Inzwischen, das finde ich unglaublich, ist der damalige Bassist, der Bassist in meiner jetzigen Band. Wir sind gerade im Studio. Und dieses Line-up mit diesem unglaublichen Sänger, der immer ins Opernhafte oder ins Kreischen kippte oder hin und her switchte, der musste leider nach 2 oder 3 Jahren, als ich in der Band war, schon weg nach Berlin. Wir haben dann zu dritt weitergemacht und unser Publikum weggespielt. Aber wenn ich an die Band denke, denke ich immer ans Jahr 87, 88, 89.
Ja.
Und es hat mich extrem bis heute geprägt. Und wenn ich Gitarre spiele, möchte ich immer, dass so klingt wie das von unserem halbarabischen Gitarristen.
Das war so die Zeit, ne, bei uns auch.
Der Sänger, der war eine unfassbare Figur, der wohnt jetzt leider in Amerika und der hat immer getanzt, wie als wäre er aus Gummi und alle haben nur ihn angestarrt, also war eigentlich egal, was wir anderen machen. Und unser Bassist, der hat absichtlich dann im Hawaii-Hemd gespielt, weil er irgendwie die Gruftis, so nannte man die ja früher, ärgern wollte. Also die Band hat irgendwie alles auf den Kopf gestellt, was man erwartet hat und so, und das waren wirklich extreme Charaktere irgendwo, aber sehr bereichernd und für mein Leben extrem prägend. Und wie gesagt, jetzt spiele ich nach all den Jahren wieder mit unserem Bassist gemeinsam in meiner Band.
Das ist cool.
Ja, und die Texte waren halt sehr cool. Surreale Texte und alles war hochintellektuell. Bei Konzerten hat dann unser, also es gab einen Texter, der war früher zweiter Sänger, der hat während den Konzerten dann Gedichte vorgelesen. Die waren auch sehr surreal. Der ist leider letztes Jahr gestorben. Michael Hertwig hieß der, ein ganz, ganz toller Mensch.
Ja, vielleicht sollten wir uns noch mal treffen und uns über unsere eigenen Bandprojekte unterhalten.
Da hätte ich auch noch ein paar Geschichten zu erzählen. Also ich finde, über Im Affekt sollte wirklich auch ein Film gedreht werden. Es wird ja gerade ein Film gedreht über die Band Scaramouche. Da wurde ich interviewt. Der wird, glaube ich, dann irgendwann in die Kinos kommen. Und da wurde ich interviewt, weil wir ja im Proberaum mit der Band Scaramouche vor Acres Wild waren. Und wir waren halt die Bösen. Und deshalb wurde ich interviewt und ich habe auch gesagt, Gitarrensoli interessiert kein Mensch und so. Also ich musste dann wahrscheinlich den Gegenpol zum Lobgehudel bilden und es hat extrem Spaß gemacht. Der Film heißt Heart and Soul, der wird gerade produziert. Jetzt habe ich ja zu lang gequatscht.
Jetzt habe ich was ganz anderes. Jetzt wird es psychologisch, meine Herren, wie Kaloy Prochnow im Boot sagt an einer Stelle. Oder philosophisch vielleicht sogar. Es gibt diesen Spruch, pass auf, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Ich habe mit diesem Satz gerungen eigentlich viele Jahre in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, man kennt es doch als Kind, ich beobachte das jetzt gerade bei meinem Sohn, der wünscht sich was ganz arg von Playmobil zum Geburtstag und dann hat er das und zwei Tage später wünscht er sich das nächste zu Weihnachten. So, es hört nicht auf, es kommt immer das nächste, man hat es und dann ist gut und dann geht's weiter. Und so hatte ich das Gefühl, ist mein Leben, vor allem in meinen 20ern habe ich da extrem drunter gelitten, dass man immer dass ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich das. Egal, ob es um Beziehungen geht oder was auch immer man so glaubt haben zu müssen. Und dann hat man es und dann denkt man, ach, ich weiß nicht, irgendwie, entweder habe ich es mir toller vorgestellt oder ich muss jetzt irgendwie trotzdem das Nächste haben. Lemmy hat es ja mal schön genannt, the chase is better than the catch. Und das war so mein Lebensthema und ich dachte, ich finde nie so eine Art Glück in irgendwas, das mich einfach mal zufrieden macht, sondern ich habe einfach dieses große Lebensthema der Unzufriedenheit irgendwie in mir und habe dann da auch die Romantiker entdeckt in der Literatur, E.T. Hoffmann und so, wo es ja auch immer um darum geht, dass die Wirklichkeit eigentlich nur so ein Abklatsch ist von der Wunschwelt und war eigentlich froh, dass ich das gefunden habe, dass es diese Texte gab und diese Songs auch, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gar nicht allein mit diesem Problem. Und dann habe ich ein Lied entdeckt, in dem jedes Wort stimmt oder gestimmt hat für mich. Und es ist von The. Und das Lied heißt Happiness This Way Lies. Und es ist ein ganz seltsames Lied. Er hat es so in Form eines Stand-up-Comedian, auch mit eingespieltem Gelächter. Und er erzählt eigentlich das Problem, als würde er auf der Bühne wie als Comedian dieses Problem schildern. Und er steigert sich dann so rein in so ein Have you ever wanted something so badly? It possessed your body and your mind. And then when you finally get it, you realize it wasn't what you wanted after all. Und dann kommt halt dieses Gelächter dann da rein irgendwie. Und dann beschreibt er halt, er hat nie Frieden gefunden auf dem Grund eines Glases und er hat nie Frieden gefunden im Schoß einer Frau und er muss immer weiter und nichts macht ihn zufrieden. Und ich dachte so, mein Gott, ja, er hat's, genau so ist es. Ja, spiel doch mal an, da habe ich die Stelle hier schon gesagt.
Wanted something so badly that it possessed your body and your soul. Through the night and through the day until you finally get it. And then you realize that it wasn't what you wanted after all.
Ja, und dann kommt halt an den Stellen dann immer so Gelächter und so weiter. Es geht nur 1,5 Minuten, es ist eigentlich auch gar kein richtiges Lied. Aber es war so für mich so, wow, ja, ich bin nicht allein mit diesem Problem. Es gibt noch ein ganz tolles, das heißt Is That All There Is? Ist, glaube ich, ursprünglich von Patsy Cline. Es gibt eine ganz tolle Version von PJ Harvey mit dem ähnlichen Thema eigentlich, was ich so gut kenne, wo ich denke so, das ist jetzt alles irgendwie, das war es jetzt, was ich unbedingt wollte und so fühlt sich das jetzt an. Und umso schöner ist es, wenn man dann wirklich was findet, wo man das Gefühl hat, so ist gut, da muss sich nichts mehr ändern und ich habe es gefunden an ein paar Stellen, in meinem Job zum Beispiel, ja, irgendwie, wo ich dachte, so Gott sei Dank habe ich das gefunden, irgendwie Lehrer sein, ist glaube ich echt mein Ding. Da will ich habe noch nie gedacht, würde ich nur was anderes machen, irgendwie. Das ist schön und so gibt es noch ein paar Dinge in meinem Leben, wo ich denke, so okay, jetzt habe ich es gefunden, jetzt ist gut, da muss jetzt nichts mehr passieren. Und das ist ein großes Glück, wenn man das sagen kann, finde ich.
Sehr schön, ja.
Ja. Ist so. Deswegen habe ich dieses Lied gewählt als Nummer 4. Und letztes noch, es ist auch eine Erinnerung an einen sehr guten Freund und Musikerkollegen aus den 90er Jahren, Tobi Simon, der 2001 völlig unerwartet und viel zu früh gestorben ist. Und der hat dieses Lied immer beim Soundcheck mit unserer Band gespielt. Und ja, das ist der zweite Grund, warum ich das so liebe.
Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, paar Monate, Wochen später.
Ja, ja, stimmt.
Weil er hat mir das dann erzählt und ich wusste dann auch, wer es war, obwohl ich den nicht gekannt habe, aber mir war dann schon klar, wo ich Mark hinstecken muss.
Ja, Genau, ja, das stimmt. Das war ja das gleiche Jahr, 2001.
Ja, weiß ich noch.
Ja. Gut, letzte Runde, Frank.
Jo, ich fange mal an. Also, jetzt kommt wieder eine sehr krasse Geschichte. Ich habe relativ alte Eltern. Also mein Vater war Jahrgang 1919 und meine Mutter Jahrgang 22. Und mein Vater war Wehrmachtssoldat oder ist aus dem Krieg tatsächlich, der war sogar Offizier, ist aus dem Krieg zurückgekommen, hat, glaube ich, sein gemerkt, dass man seine Generation da missbraucht hat. Und irgendwann nach seinem Tod haben wir die Briefe auch gefunden von meinen Eltern, die sich so im Krieg geschrieben haben und auch danach. Und man merkt so die Bewusstwerdung dieser Geschichte, dass sie quasi einem verbrecherischen Regime gedient haben, sowohl meine Mutter als auch mein Vater im Krieg. Und das ist eine sehr, 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 sehr spannende Geschichte, aus der ich bestimmt auch nochmal irgendwas machen werde, mit großer Sicherheit. Mir war das als Kind eigentlich gar nicht so bewusst. Ich weiß, dass meine älteren Geschwister, vor allem meine älteren Schwestern, die natürlich wesentlich älter sind, also meine älteste Schwester ist 17 Jahre älter als ich, das geht schon so in Richtung junge 68er. Und da wurde hart diskutiert und mein Vater auch hart zur Rede gestellt. So. Und das war auch gut, auch für ihn gut. Und der hat also die Konsequenz daraus gezogen, dass er nie wieder eine Waffe in die Hand nimmt und dass er auch, der hat dann Kontakt zu Jugendlichen über die Kriegsgräberfürsorge und sowas, Kontakt zu Jugendlichen aufgenommen, die aus der Sowjetunion oder so nach Deutschland kamen und mit denen dann gesprochen. Und ganz schöne Geschichte. Und der hatte ein Schloss. Und dieses Schloss hat ihm das Leben gerettet. Der als Offizier hat er am Schreibtisch gesessen und ein Partisan hat ein Attentat auf ihn verübt und die Kugel ist vor seinem Bauch in dem Schreibtisch stecken geblieben. Hat also, und ich habe mich als Kind immer gefragt, wer um alles in der Welt schießt auf meinen Vater? Und das war ein gewisser Reifungsprozess zu kapieren, dass derjenige, das gemacht hat, eigentlich gutes Recht dazu hatte, weil das ein verbrecherischer Krieg war. Und ich habe noch einen Onkel, der hieß Wolfgang. Und mein Vater hat nie über den viel erzählt, aber ich wusste, dass es sein Lieblingsbruder war. Der war jünger und der ist aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Der ist irgendwo in der Ukraine vermisst. Das war immer so eine Geschichte, über die wurde nicht viel gesprochen in der Familie. Also über Krieg schon und über Politik und alles, aber so die Geschichte von Wolfgang, die war immer so. Nicht, dass sie gerade verschwiegen wurde, aber da wurden nie Details genannt, so über sein Leben oder so, jedenfalls mir gegenüber nicht. Und ich hatte schon als Kind immer so eigenartige Träume, das ist wirklich sehr krass, mit ganz realistischen Kriegsszenen. Also wirklich, wo ich, keine Ahnung, mich im Feuer befand, da irgendwelche Tiefflieger und so. Aber als Kind kannst du damit eigentlich gar nichts anfangen, wenn du sowas träumst, weil wo kommt das her? War immer eine sehr, 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 sehr seltsame Situation. Und als mein Vater dann, ich hatte es vorhin erwähnt, dann plötzlich so krank wurde, da kam der nach Hause, der hatte eine Magenspiegelung, da ist ein Magengeschwür aufgebrochen. Er kam nach Hause, kommt zur Tür rein und es ergießt sich ein Strahl Blut aus seinem Mund. Und ich bin dann wirklich, also als kleiner Junge, ich war 7 oder 8, in diesem Blutbad. Und ich kann mir das heute nur so erklären, dass so, man weiß ja heute über Kriegstraumata, die transgenerational vererbt werden, dass das unterbewusst verläuft und dass man da nicht drüber reden muss und dass das trotzdem sein kann. Es gibt ja diese krasse Geschichte von Jim Morrison, der als kleiner Junge erlebt hat, wie indianische Wanderarbeiter auf dem Highway in einen Unfall verwickelt werden und die liegen dann tot auf der Straße und er sagt, dann ist der Geist des Schamanen in mich gefahren. Und deswegen hat er sich immer so als Rockschamane geriert. Und heute, glaube ich, mir ist sowas Ähnliches passiert da, dass nämlich mein Onkel, das ist eine krasse Geschichte, irgendwie fingen diese krassen Kriegsträume an, nachdem das meinem Vater passiert ist. Das klingt jetzt total krass, aber das war so. Und ich habe mich erst so in den letzten Jahren damit überhaupt beschäftigt, da mal nachzugucken. Und es war schon immer so, dass ich das Lied Jupp von Bapp sehr ergreifend fand. Und dann waren wir, es gibt so eine Live-Version, die mich auch schon immer zu Tränen gerührt hat, wo nach diesem, ich kann es ja mal kurz einspielen, da kommt diese Sequenz.
Stalingrad, in welchem Land ist das? Stalingrad, wacke nie, irgendwie.
So, dieses Stalingrad packt er nie irgendwie. Und dann in der Live, in der Studioversion kommt dann das Gitarrensolo und in dieser neuen Live-Version passiert das, dass ein, dass der Schlagzeuger quasi ein Trommel oder ein Gefecht nachspielt. Wir hören jetzt mal kurz rein in die Sequenz, von, die dann in das Gitarrensolo übergeht. Und ey Leute, ich sitze in der Lanxess Arena in Köln in diesem Konzert und mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte eine, wie so eine Retraumatisierung. Ich habe mich am Stuhl festgehalten, die Tränen liefen mir übers Gesicht. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Sowas kann Musik. Es ist unfassbar. Und in diesem Moment war mir klar, ich habe dieses Kriegstrauma vererbt und ist irgendetwas von diesem Onkel ist in mir drin. Kann man jetzt sagen, der Junge hat zu viel Fantasie, aber es ist ja etwas, also es ist eine krasse Geschichte und jetzt kommt das Allerkrasseste danach. Also ich mache viel Familienforschung und so, ich habe auch schon ein Buch über meine Großeltern geschrieben und ich sammle alles, was so an Familienarchiv gibt und scanne das ein und archiviere das und so. Und dann kriegte ich einen Brief von meiner, ein Päckchen, ein kleines Päckchen von meiner Schwester, die schrieb, hier Frank, habe ich gefunden, ist aus dem Krieg irgendeine Verehrerin von unserem Vater. Guck's dir mal an und heft es mal weg. Und ich packe das aus und ich wusste, das hat mit meinem Vater gar nichts zu tun. Und dann war das, das ist kein Witz, ein selbstgeschriebenes, selbstgebundenes kleines Büchlein, wo die Freundin von Wolfgang ihm Briefe geschrieben hat und gesagt hat, wenn du jemals zurückkommst, dann bekommst du diese Briefe. Ich schreibe alles über uns auf, unsere ganze Geschichte. Und ist das nicht verrückt, dass ich das genau da bekomme? Ist das Zufall? Gibt's das? Es ist doch völlig verrückt, Wahnsinn. Oder? Ja, Wahnsinn. Das ist meine Geschichte mit Jupp von Bapp. Also, oh, manchmal. Aber ich finde es auf der anderen
Seite. Was soll jetzt noch kommen?
So, das war's. Wir machen hier Feierabend.
Ja, es tut mir leid.
Aber echt Wahnsinn. Nein, nein, Wahnsinn, Wahnsinn. Echt. Und danke, dass du das geteilt hast hier. Ja. Ich weiß nicht, schon vielleicht zum ersten Mal so relativ öffentlich. Wir sind ja,
öffentlich, sind ja geheim. Doch, ich habe es im Podcast ja ansatzweise, ich habe es im BAP-Podcast ansatzweise erzählt. Ja. Aber ja, nicht in der Ausführlichkeit.
Ich erinnere mich ja an die. Ja.
Und nicht mit dem Büchlein. Das da war da.
Unglaublich. Ja.
Wahnsinn.
Und von dieser Geliebten wusste keiner was. Niemand. Und wo kommt das plötzlich her? Die hat es irgendwann eingesteckt, es lag irgendwo rum. Ich weiß es nicht. Das ist verrückt.
Unglaublich.
Ja. Wahnsinn. Bin ich dran?
Klaus.
Okay.
Aber jetzt kommt auch nochmal Wahnsinn.
Jetzt kommt auch nochmal Wahnsinn, aber ich möchte auch noch was zu einem. War das ein Gespensterkrimi? Zufall? Nein. Irgendwie sowas.
Ja, stimmt, Gespenst.
Aber so steht es geschrieben.
Ja, so steht es geschrieben.
Ich muss kurz auf meine Eltern eingehen, weil es gibt ein Datum in meiner Familie, das ist irgendwie. Also meine Mutter ist immer froh, wenn der 12. April vorbei ist, weil sie hat meinen Vater am 12. April irgendwann Ende der 50er kennengelernt, in der Zastlerhütte im Zastlertal, Skiclub Freiburg. Am 12.04.91 starb mein Vater. Am 12.04.2000, ich weiß nicht mal, 12 oder 13, starb meine Cousine, also die Nichte von meinem Vater, an Krebs mit 44. Die hat in Italien gelebt. Mhm. Und am 12.04. Ist der Neffe von meiner Frau geboren.
Mhm. Krass.
Also dieses Datum, dann hat mal ein Kumpel von mir gesagt, Und jetzt kommt noch einer und sagt, das wäre Zufall.
Ja, ja, das ist.
Also zum Beispiel, dass meine Cousine am gleichen Tag stirbt wie mein Vater. Und dann sagt mir meine Mutter, dass sie sich am 12.04. kennengelernt haben. Und dann wird auch noch jemand geboren am 12.04. aus der Verwandtschaft meiner Frau. Da habe ich gesagt, was soll mir das jetzt sagen? Also nur als Überleitung, aber ich habe es nicht erfunden. So. Jetzt eigentlich passt es, weil jetzt kommt eine geschundene Seele, die mehr oder weniger zum Soundtrack für mich und meine Frau wurde. Und bisher gab es, glaube ich, noch keine Frau, die hier aufkam. Aber zweimal Stimmt. Bab, das muss an unserer Generation liegen, dass zweimal Bab kommt. weil die werden ja öfter mal vergessen bei irgendwelchen Rückblicken oder so, weil es halt heutzutage so absurd ist, dass eine Band, die einen Dialekt singt, so erfolgreich war, glaube ich. Auf jeden Fall, es geht um Sinéad O'Connor. Und das Lied, das ich jetzt exemplarisch rausgesucht habe, ist eigentlich an Traumabewältigung nicht zu überbieten, wenn man dann weiß, um was es geht. Das, seit der Doku der preisgekrönten Nothing Compares weiß man es. Das Lied heißt Troy und es geht darum, dass die Mutter von ihr sie misshandelt hat und sie musste, glaube ich, eine Woche oder so im Garten wohnen, in Anführungszeichen. Und da singt sie ja immer You should have let the light on. Und man wusste ja nie, was das bedeutet. Und jetzt weiß man, sie guckt halt auf die Fassade des Hauses. Und wenn dann das Licht ausgeht, wusste sie halt eine weitere Nacht im Garten zu verbringen. Und es war auf ihrem Debütalbum, aber es gibt eine Live-Version, da singt sie es nur zur Gitarre und am Schluss überschlägt sich ihre Stimme und sie schreit, you're still a fucking liar. Und immer wenn die Stelle kommt, fange ich an zu heulen. Also da gibt es so diesen Weinreflex bei mir. Also wenn ich von Alexandra, also nicht mein Freund der Baum, sondern das Lied Was ist das Ziel höre, dann heule ich auch immer. Also ich finde immer, wenn mich jemand fragt, was hörst du für Musik, sage ich immer, wenn ich dabei heulen kann, finde ich sie gut.
Ja, ist so. Ja.
auf jeden Fall, die Stimme von Sinéad O'Connor begleitet mich und meine Frau eigentlich seit 1989 eigentlich, als wir sie entdeckt haben, aber am meisten eben durch das Lied Troy und durch ihre Platte Universal Mother. Die, über die hat George Michael mal gesagt, die kann man nur einmal durchhören und ein zweites Mal hält man das nicht aus. So irgendwas hat er über die Platte gesagt. Ich glaube, was Persönlicheres als das Album gibt es kaum. Und interessant ist auch in unserem Leben, dass wir für einen Freund, der ist leider inzwischen geschieden, auf dem Standesamt das A Cappella-Lied In This Heart von dem Album gesungen haben für ihn. Und wir haben sie auch schon ein paar Mal live gesehen, unter anderem in der, wie heißt das, Augusta Raurica hinter Basel. Da stand man direkt vor der Bühne und drei Wochen später hieß es dann, dass sie schon wieder psychische Probleme hatten, Klinik und alles Mögliche. Wir waren 3 Meter vor ihr und haben ihr praktisch andächtig gelauscht. Und ich finde sie eine der faszinierendsten Stimmen und Persönlichkeiten und eine gebrochene Seele. Und außerdem sieht sie aus wie meine Lieblingsschauspielerin Audrey Hepburn. Unfassbar. Ich habe ein Buch, da geht es um Frisuren. Da ist Sinéad O'Connor drin. Und dann heißt es, eine Art des Protestes ist die Glatze bei der Frau, aber wenn man aussieht wie Audrey Hepburn, kann man praktisch seine Schönheit nicht zerstören. Und es gibt Videos oder Live-Aufnahmen aus irgendwelchen Fernsehshows, da ist nicht nur die Stimme, sondern allein ihr Gesicht so unfassbar schön, dass sie für mich eigentlich der, ja, also das Wort Schönheit in Stimme und Gesicht, Augen, alles mögliche. Und dann aber diese Riesentragik, oder die Selbstzerstörung auch, die sie am Schluss durch ihre Tattoos und alles Mögliche auch irgendwo ja, einzigartig macht, dass diese Mischung halt für mich unglaublich faszinierend ist. Und ihre Stimme macht mich fertig. Und ihre vielen Kollaborationen, da gibt es ja also Alben, wo die gesammelt sind, eins vor allem, das heißt Collaborations, und die Lieder sind zum Teil noch besser als ihre Solo-Lieder, also mit Massive Attack. Und alle, die sie auf Nothing Compares reduzieren, haben wirklich was verpasst. Oder sie sind kalt.
Wir haben ja eine ganze Folge von Pop und Pubertät gemacht, direkt nach ihrem Tod. Und da sagen wir, glaube ich, alles.
Ja, das haben wir, das haben wir wirklich alles,
was ja. es zu sagen gibt.
Wir haben Troy ja noch
aufliegen. Ne? Ja, spiel doch mal noch kurz ja, an. Ja.
Dass man das vielleicht.
Wir haben allerdings die Studio-Version genommen.
Ja, ja.
In Dublin in a rainstorm, sitting in the long grass in summer, keeping warm. All the memory.
Ja, wunderschön. Und geht dieser tief, Schrei ja. dann, der dann da folgt, ist Gänsehaut halt immer.
Ja,
auch funktioniert immer. Ja. Jetzt habe ich auch in meiner Biografie das letzte Lied, das ist jetzt relativ aktuell eigentlich immer noch. Ich habe die, ja, 2015 etwa zum Zeitpunkt, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, die Band Wanda entdeckt. Und die haben ihr erstes Album ja Amore genannt und die erste Single hieß Bologna und steht die auch unter dem eigentlich diesem Wort Amore. Und unter diesem Motto. Und ich fand zum einen diese Band, man hat ja immer so das Gefühl, man hat in der Rockmusik jetzt irgendwie, es ist alles gesagt und es ist alles durch und Rockmusik ist vielleicht irgendwie auch am Ende und es gibt nur noch Wiederholungen. Und umso schöner ist es eigentlich, wenn man eine Band entdeckt, eine junge Band, wo man das Gefühl hat, das ist auch wieder die Idee der Band einfach so auf den Punkt gebracht. Die Idee der Band als Gang, als Kumpels, die jetzt da einfach gemeinsam so einen Spaß haben und die Erfolg haben und wo die Bühnen und die Konzertsäle immer größer werden. Und ich habe die beobachtet wirklich von 50 Leuten, dann beim nächsten Mal 300, beim nächsten Mal 800 und habe sie dreimal gesehen, wie sie immer größer wurden. Und die Hymne und das Lied einfach für mich und die Beziehung zu meiner Frau und auch zur Liebe oder für die Liebe zur Rockmusik ist einfach dieser Song Bologna und auch natürlich dieses Motto, wenn jemand fragt, wohin du gehst, sag nach Bologna. Wenn jemand sagt, wofür du stehst, dann sag Amore, ist natürlich gerade in diesen Zeiten einfach umso wichtiger und so schön und man muss es feiern und es ist einfach so viel sympathischer und so viel netter als dieser ganze Hass und dieser Zorn und dieses Geschrei und dieser Schwachsinn, sondern es ist einfach Amore. Spiel's mal an.
Wofür du stehst, sag für Amore, Amore.
Ja.
So ein schöner das Schlusspunkt jetzt.
Schön.
Amore.
Amore zum Abschluss.
Mhm. Ja. Ja, da konnte man nicht mehr mit rechnen.
Stimmt. Ja. Und waren da auch wirklich, ich dachte dann schon so nach dem zweiten, dritten Album, oh, sie werden schwächer und dann haben sie 22 Hour nochmal so ein schönes Album rausgehauen und ich finde sie immer noch toll und hoffe, es ist ein Bandmitglied, ist schon gestorben, glaube ich, der Keyboarder irgendwie aus heiterem Himmel. Aber ich hoffe, sie machen noch eine Weile weiter. Ich liebe sie sehr. Sie sind nochmal so ein Beleg dafür, was toll ist an Rockmusik einfach, finde ich. Ja, dann haben wir jetzt alles durch. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe, aber auch nicht so lang wie befürchtet.
Ich fühle mich schuldig.
Nein. Ja, Frank, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Super.
Bitteschön.
Und dass du
diese
tollen Geschichten geteilt hast und diese berührenden Geschichten. Und war sehr inspirierend und sehr berührend auch. Und dank dir.
Und mir einigen.
Ich fand es auch sehr inspirierend. Es war ein sehr, sehr schöner Talk.
Ja, wir einigen uns, glaube ich, drauf, dass Musik lebensrettend, bereichernd sein kann. Und alle, die das nur als Hintergrundgedudel hören, die tun mir eigentlich irgendwo leid.
Ja, sie verpassen was, gell?
Ja.
Okay, alles Gute.
Dankeschön euch auch.
Bis vielleicht irgendwann mal wieder.
Viele Grüße.
Ja, tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss an alle. Und wie immer, dreht nicht durch.